SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die Pandemie hat uns alle ausgebremst. Aber während die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren wird, die Schulen die Rückkehr zum Regelbetrieb planen und in Gaststätten mit Abstand wieder gegessen und getrunken wird, bleiben die Clubs und Konzerthallen geschlossen. Für unabhängige Künstlerinnen und Künstler bedeutet das stillgelegte Kulturleben eine existenzbedrohende Situation. Die Singer-Songwriterin Tucumbo hat daher eine Initiative ins Leben gerufen, der sich mittlerweile über 80 weitere Musikerinnen und Musiker angeschlossen haben. Airplay for Artists bittet Radiostationen, in der Zeit der Auftrittsverbote vermehrt Songs von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern zu spielen, damit sie über die Verwertungsgesellschaft GEMA mehr Tantiemen bekommen und diese Zeit überleben können. Über diese Initiative und die Lage von Musikerinnen und Musikern in der Pandemie wollen wir heute Abend sprechen mit Tucumbo. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht es Ihnen in dieser ausgebremsten Zeit?
Durchwachsen, muss ich sagen. Persönlich geht es mir zwar gut, ich bin noch nicht an meinen Existenzreserven, aber ich mache mir sehr große Sorgen um meine Kollegen und Kolleginnen, um die gesamte Musikbranche, die Szene und vor allen Dingen die unabhängigen Künstler und Künstlerinnen.
Wie sehr fehlen Ihnen die Konzerte? Wie sehr nagt das an der Seele auch?
Das ist so ein bisschen so ein Bereich, da muss man so versuchen, zwischen Verdrängen auch zu leben und natürlich großer Sehnsucht. Das ist eine ganz, ganz große Sehnsucht. Und das Schlimme daran ist aber, dass wir einfach so wenig Gewissheit haben, wann und wie es weitergeht. Wenn man jetzt einfach wüsste, okay, das sind jetzt 3 Monate und dann geht's wieder weiter, dann wäre das überbrückbar, auch gefühlsmäßig einfach einordnenbar. Und es hat sich aber ja sehr schnell abgezeichnet, dass dann eben Konzerte auf lange Zeit abgesagt werden. Jetzt sind die Großveranstaltungen bis Oktober, Ende Oktober abgesagt worden. Und das bedeutet, dass sich alles sehr nach hinten verschiebt und wir ja natürlich versuchen, die Konzerte, die jetzt abgesagt wurden, nachzuholen. Das Bestreben war zum Teil im Herbst, das zu machen, aber es zeichnet sich ab, dass das dann eventuell auch nochmal verschoben werden muss. Und wenn wir jetzt einfach daran denken, wie, auf welche Art und Weise wir dann jetzt drinnen spielen werden sollen, ist das einfach ein bedrückender Gedanke, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie Clubs und auch Künstler wirtschaftlich davonkommen sollen, wenn eigentlich die Clubs nur zu 30% ausgelastet werden dürfen.
Über diese existenzbedrohende Situation für Künstlerinnen und Künstler und über die Initiative Airplay for Artists wollen wir heute Abend sprechen in SWR 2 Tandem. Home, oh, oh, home is where I'm coming from, home is where I do belong. I packed my few belongings and it felt like growing up with some things to remember and others that were not. Was the coldest of September 1994. I was freezing and hungry. Home von Jan Löchel, einer von über 80 Künstlerinnen und Künstlern, die sich in der Initiative Airplay for Artists zusammengetan haben. Ins Leben gerufen hat diese Initiative die Singer-Songwriterin Tucumbo, die heute Abend mein Gast ist. Wie kamen Sie auf diese Idee, die Radiostationen in dieser ausgebremsten Pandemiezeit um Unterstützung zu bitten?
Also Airplay for Artists habe ich nicht alleine ins Leben gerufen, sondern mit meiner befreundeten Band The Brothers, die auch bekannt ist im südbadischen Bereich vor allen Dingen. Und wir haben uns einfach sehr schnell, nachdem die ersten Auftritte abgesagt wurden, gebrainstormt, was können wir machen? Wie können wir eigentlich proaktiv mit dieser Situation umgehen, dass wir jetzt zunächst 10 bis 12 Wochen Auftrittsverbot entgegensehen? Und da ist uns einfach der zündende Gedanke gekommen über die Urheberrechtstantiemen, die ausgeschüttet werden für Musik, die Künstler selber komponieren, die dann im Radio ausgestrahlt wird. wird eben eine Tantieme ausgeschüttet. Und das wäre eine Möglichkeit, uns unabhängige Künstler und Künstlerinnen direkt und ganz konkret zu unterstützen. Mhm. Und so ist dann diese Idee geboren worden.
Also für jedes Mal, wenn einer ihrer Songs im Radio läuft, also wenn er Airplay hat, wie das im Radiofachsprech heißt, bekommen sie Geld. Und abgerechnet wird das über die Verwertungsgesellschaft GEMA. Wie viel bringt denn Airplay?
Das ist ganz unterschiedlich gewichtet, muss man sagen. Die Kultursender, da Musik, die dort gespielt wird, wird mit einem höheren Koeffizienten, wie es heißt, abgerechnet. Das heißt, es wird belohnt, dass Sender, die eine ganz große Vielfalt an Musik abbilden, eben verschiedene Musik spielen. Mhm. Und im Mainstream-Bereich ist der Koeffizient etwas geringer. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass sich das alles summiert und die Ausschüttungen, die wir über die GEMA bekommen, die können einfach schon einen Prozentsatz von 15-20% der Gesamteinnahmen ausmachen.
Okay.
Im Jahr. Natürlich auch die Verwertung dann auf der Bühne. Also das ist eben auch ein Bereich, der vielleicht auch nicht so klar ist, dass jedes Mal, wenn wir auftreten, wir natürlich nicht nur Konzerteinnahmen haben, sondern ja auch die Merch-Verkäufe haben, die jetzt wegfallen, also CDs und Vinyl und T-Shirts oder was auch immer. Und dann wird uns auch nochmal eine Tantieme ausgeschüttet dafür, dass wir unsere Stücke live spielen. Und das ist eben auch ein substanzieller Teil, der eben wegfallen wird, auch im nächsten Jahr für uns.
Aber Ihre Bitte an die Radiostation ist, ein Song pro Stunde von einem unabhängigen Künstler zu spielen. Nun haben sich über 80 Musikerinnen und Musiker der Initiative angeschlossen. Und wenn alle gleich berücksichtigt und gespielt würden, wäre das so ungefähr alle 3,5 Tage ein Einsatz. Ich frage mich, was das wirklich für den einzelnen Künstler bringt. Ist das wirklich etwas, was hilft, die Existenz zu sichern, das Überleben zu sichern?
Das wird es nicht sein, aber gleichzeitig wäre es eine sehr große Solidaritätsbekundung und ein Baustein, einfach ein konkreter Baustein. Und jeder Baustein ist besser als keiner. Und wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der wir nicht nur 3 Monaten entgegensehen, sondern wahrscheinlich einem Jahr. Es gibt einen enormen Rückstau, was die Konzertbuchungen angeht. Es ist sehr schwierig, neue Konzertengagements zu bekommen, weil alle jetzt abgesagten Konzerte ins nächste Jahr verschoben werden. Das heißt, 2021 ist für viele einfach schon zu. Dann ist es auch so, dass viele Clubs auch diese Situation sehr schwierig überleben werden und nur unter den Umständen, dass sie weniger Gagen auszahlen können. Es hat also einen ganzen Rattenschwanz an Schwierigkeiten, der da dranhängt. Und da ist einfach jeder kleine Baustein, der helfen kann, ist wichtig. Und außerdem ist es auch so, dass wir, die wir jetzt diesen offenen Brief unterzeichnet haben, das ja stellvertretend machen. Es besteht gar kein Anspruch, dass nur wir jetzt davon profitieren sollen, sondern wir möchten auch inspirieren, das in die Hand zu nehmen und vielleicht noch mehr draus zu machen. Es gibt freie Radiosender, Lokalradiosender, die gesagt haben, wir fördern unsere lokale Szene und wir spielen jetzt pro Woche mal 2 Stunden vollkommen nur Künstler aus der Szene oder noch mehr. Mhm. Und das ist eigentlich der Startpunkt. So eine Aktion kann immer nur der Startpunkt sein. Und leider ist es eben so, dass wir an einer viel längeren Zeit entgegensehen, in der das umso dringender nötig ist, diese Unterstützung zu erhalten.
Was heißt denn eigentlich unabhängig? Also Sie wünschen sich ja, dass mehr unabhängige Künstler gespielt werden. Das klingt ja erstmal toll, unabhängig. Bedeutet aber doch, dass keine große Plattenfirma hinter diesen Künstlerinnen und Künstlern steht, oder?
Genau, es gibt einfach viele Künstlerinnen und Künstler, die ohne Plattenfirma oder ohne Label arbeiten und die auch sehr erfolgreich arbeiten. Die haben ihr eigenes Label vielleicht gegründet oder gar keins. Wir haben jetzt eine Zeit erreicht, in der das auch gar nicht mehr nötig ist. Mit der Digitalisierung hat eine ganz große Demokratisierung der Musikbranche stattgefunden, was zur Folge hat, dass eben es nicht mehr so nötig ist, dass die sogenannten Gatekeeper davor stehen und sagen, du bekommst einen Plattenvertrag und du nicht, sondern Künstler und Künstlerinnen haben die Möglichkeit selbst, ihre Platten zu produzieren und zu funden. Crowdfunding ist das Stichwort. Das ist eine inzwischen sehr bekannte Finanzierungsmöglichkeit. Und dadurch, dass die Künstlerinnen und Künstler ihre Fanbase haben, haben sie den direkten Draht und arbeiten sehr erfolgreich mit diesem Modell. Mhm. Und gleichzeitig jetzt in dieser Situation sind sie sehr zurückgeworfen und haben eben auch keinen Puffer, keine Plattenfirma, die dann mit Budgets da aushelfen kann oder die ja in Aktionen vielleicht im Sinne der Künstler startet oder also auch große Konzerne veranstalten jetzt Autokino-Konzerte. Da fallen alle unabhängigen Künstler raus, weil sie nicht diesen Anschluss an diese große Infrastruktur haben.
Wie häufig spielen Radiostationen normalerweise Musik von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern?
Das kommt natürlich sehr drauf an. Auf den Sender im Grunde. Also ich hatte schon erwähnt, die Kultursender sind sehr vorbildlich, was das angeht, was die Diversität in der Abbildung ihres Programms angeht und stellen sehr oft ganz unterschiedliche Musik vor. Und Lokalradios sind am flexibelsten, was das angeht. Da haben die Redakteure sehr viel Freiheit und können viel tun. Im Mainstream-Bereich sieht es sehr schlecht aus im Allgemeinen. Da finden oftmals einfach die Songs statt oder die Singles von Musikern, die mit einer großen Plattenfirma im Hintergrund arbeiten können. Mhm. Und nun ist es aber auch so, dass im Kulturbereich oder im Kulturradiobereich, was ich ganz schön finde, es gibt so einen Evergreen-Effekt. Also die Songs werden auch immer mal wieder aus den Archiven rausgezogen und in Sendungen platziert. Das heißt, der Song ist jetzt dann nicht verschwunden, wenn die Promotion-Kampagne für ein Album vorbei ist, sondern die Musik hat die Chance, wieder aufzutauchen. Während das eben im Mainstream-Pop-Bereich doch so ist, dass wenn der Song dann nicht ein Superhit wird, dann ist der nach 3 Monaten, so lange läuft so eine Radiokampagne, ist der dann unter Umständen einfach verschwunden.
Über 80 unabhängige Künstlerinnen und Künstler sind nun in ihrer Initiative Airplay for Artists vereint. Wer ist alles mit dabei? Das ist eine stilistisch sehr große Bandbreite.
Genau, das war uns auch sehr wichtig, dass wir ganz unterschiedliche Genres abbilden, von Pop, Rock, Singer, Songwriter, Folk über Jazz hin zu Weltmusik, Heavy Metal und Elektro. Es ist alles dabei, damit die verschiedenen Stationen, die ja auch ganz unterschiedlich ausgerichtet sind, auch eine Auswahl haben. Und wir haben Künstlerinnen und Künstler verschiedener Generationen. Große Namen sind dabei wie Stoppock, Purple Schulz, Christina Lux, Jon Fleming Olsen und dann die nächste Generation der sich etablierenden Künstler wie Miu, Milou und Flint, Poems for Jamiro. Und dann haben wir tolle Jazzgrößen, San Glaser, Stephanie Bolz, Stephanie Lottermoser und Fiarill und dann auch sehr, sehr viele Newcomer.
Wir spielen nun einen Song von Ihnen, was wir übrigens hier bei SWR 2 auch schon vor Ihrer Initiative des Öfteren und gerne getan haben. Hier ist Somersault von Tocumbo.
Davy was the paper boy who lived across the road. Going on his daily round by bike on cobblestone. We would get excited when the circus came to town, and we'd be passing all the posters wide-eyed, lining fences up and down.
Musik meines heutigen Gasts, Tocumbo und Somersault vom jüngsten Album The Swan. Das zweite Soloalbum nach ihrer Zeit bei Tok 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 mit dieser Soul Jazz Band waren sie sehr erfolgreich, haben 5-mal den Deutschen Jazz Award gewonnen. Das ist eine Auszeichnung des Bundesverbands Musikindustrie für mehr als 10.000 im Inland verkaufte Tonträger. Das ist etwas, was im Jazz nicht viele Bands oder Musikerinnen schaffen. Was hat Sie 2013 dazu veranlasst, Tok 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 zu beenden, also eine erfolgreiche Band aufzugeben und eine Solokarriere zu starten?
Ja, wir hatten in 15 Jahren tatsächlich so viele Facetten unseres Spektrums ausgelotet. Wir haben ja angefangen als Trio mit Kontrabass, Saxophon und Gesang, ganz, ganz intim, und haben da Songs aus der Rock- und Popgeschichte in unser eigenes Klanggewand gepackt, und dann wurde das immer größer. Wir haben dann angefangen, mehr Instrumente dazuzunehmen, und schließlich hatten wir dann als Gegenpol dazu die Zusammenarbeit mit der NDR Radiophilharmonie und dann auch mit dem Filmorchester Babelsberg, und das hat so eine wirkliche große Spanne an Musik gebracht. Wir haben 13 Alben rausgebracht und eben auch viele eigene Songs veröffentlicht. Und da war es für meinen Musikpartner Morten und mich Zeit, uns auf unsere eigenen Sachen zu konzentrieren. Und wir hatten beide dann Ideen für eigene Projekte und daraus ist das dann entstanden, dass wir dann Talk 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 aufgelöst haben.
Morten Klein, Ihr kongenialer Partner bei Talk Talk Talk. Können Sie sich alleine jetzt künstlerisch mehr verwirklichen oder wie viel Kompromiss steckt in einer Band?
In einer Band steckt natürlich Kompromiss. Man hat zwei Geschmäcker, die man vereint und Visionen, die übereinstimmen müssen. Und für mich als Künstlerin, die sich natürlich auch weiterentwickelt, das ist ja auch ganz normal. Jeder Mensch entwickelt sich im Laufe des Erwachsenenlebens auch weiter. Habe ich eine andere Vision gehabt für mich als Künstlerin, die Dinge, über die ich schreiben wollte und auch die musikalischen Klangfarben, die ich benutzen wollte. Und das kann ich jetzt sehr, sehr gut verwirklichen und finde das eine sehr schöne Fortsetzung meiner Arbeit mit Tok 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 und habe eben zwei Soloalben rausgebracht mit meiner neuen Band. Dabei sind aber auch Kollegen aus der Tok 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 Zeit dabei, nämlich mein Bassist Christian Flohr und auch der Schlagzeuger Matthias Meusel, mit dem wir auch bei Tok 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 gearbeitet haben. Der ist jetzt einer der Produzenten in meinem neuen Team und dann ist noch Ulrich Rode dabei an der Gitarre und auch Produzent und Anne de Wolf, Geigerin und Multi-Instrumentalistin, auch oft zu hören bei Bab und anderen Bands. Und wir sind ein neues Team geworden, eine neue Band, mit der ich jetzt ja schon seit 7 Jahren zusammenarbeite und ganz tolle Touren gespielt habe und mich sehr wohlfühle in dieser Konstellation.
Also Sie sind da nicht einsam, sondern haben auch wirklich Mitstreiter um sich herum wieder. Musikfarbe ist ein Stichwort. Folk Noir nennen Sie Ihre Musik. Und dabei ist sie ja, wie wir gerade jetzt in Somersault gehört haben, durchaus fröhlich und optimistisch. Was ist Noir an Ihrer Musik?
Ja, das sind natürlich verschiedene Schattierungen, die ich ja auch abbilde. Ich habe schon, würde ich sagen, eine melancholische Seite, die sich auch in einigen Songs ausdrückt. Jetzt in dem Song Somersault, das ist einer, der so ein bisschen fröhlicher ist, auf der fröhlichen Seite, sage ich mal. Aber es sind eben auch einige dabei, die ein bisschen eine andere Klangrichtung noch einschlagen oder eine andere Färbung. Und ich habe damit einfach ganz schnell die Assoziation der Farbe Blau gehabt, tatsächlich. Und das war so ein bisschen das Leitbild für das erste Album, Queendom Come. Und da hatten wir auch noch mehr dunkle Töne drin. Und das zweite Album, The Swan, ist ja sehr inspiriert von der Tatsache, dass ich dann Mutter geworden bin. Und da sind viele Songs entstanden in der Zeit, in einer Zeit, in der ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich überhaupt dann weiter schreiben würde, als mein Kind noch ein kleines Baby war. Und es war auch zeitlich sehr anspruchsvoll. Ich habe einfach in kleinen Zeitfenstern meine Songs geschrieben, aber es kam einfach so viel Inspiration durch diese schöne, neue, emotionale Erlebniswelt, die sich da für mich aufgetan hat. Und deswegen ist jetzt dieses Album auch so ein bisschen heller geworden, kann man sagen. Aber trotzdem zieht sich doch der Faden des Folk Noir und Folk auch, weil wir ganz viele filigrane Gitarren haben. Das ist ein großer Teil meiner Musik.
Wenn Queendom Come blau ist, welche Farbe hat The Swan?
The Swan hat weiß.
Wie der Schwan halt ist, in weiß.
Genau, genau.
Arbeiten Sie derzeit an Ihrem dritten Soloalbum? Welche Farbe werden wir dann bekommen?
Das kann ich noch nicht verraten. Ich habe tatsächlich schon eine Assoziation, aber das kann ich noch nicht preisgeben. Sowas kann sich auch noch ändern und es muss auch Überraschungen geben.
Das Album soll im kommenden Jahr erscheinen. In welchem Stadium sind Sie denn gerade?
Ich bin jetzt noch in der Song-Schreibe-Phase und werde mich dann demnächst mit meiner Band zusammensetzen, virtuell. Es gibt ja viele tolle Möglichkeiten, auch digital zu arbeiten. Und dann werden wir uns darüber unterhalten, wie das Klanggewand für dieses Album aussehen kann. Und da dann anfangen, dran zu arbeiten.
Wie entstehen denn Ihre Songs? Also ich höre so ein bisschen raus, Sie bauen das Grundgerüst und dann entwickelt sich das im Zusammenspiel mit der Band?
Ja, also die Songs in ihrer Struktur und ihrer Stimmung, die schreibe ich und die Texte schreibe ich und ich arbeite an der Gitarre hauptsächlich. Im Moment beim ersten, bei Queendom Come, habe ich viel am Klavier gearbeitet. Jetzt ist einfach die Gitarre so sehr in den Vordergrund gerückt oder in den Mittelpunkt für mich. Und da kommt erst die Musik. Die Musik ist meistens als erstes da und dann kommt der Text. Und wenn ich dann die Songs habe, dann gehe ich ins Gespräch mit meinem Produzententeam und dann tragen wir so zusammen, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann auch Beispiele von Klängen, Soundbeispiele, wo ich sage, das fände ich schön, wenn man sowas in dieses Gefühl transportieren könnte. Ich arbeite auch viel mit Moodboards. Das heißt, ich stelle auch Bilder zusammen, um zu demonstrieren, so soll das klingen. Mhm. So soll dieses Gefühl, was du bekommst, wenn du dieses Bild siehst, das möchte ich gerne dann umgesetzt haben. Und da ist ein ganz, ganz enger Austausch mit meiner Band und mit meinen Produzenten. Und dann, ja, arbeiten wir das so raus.
Wirkt sich die Pandemie denn auch auf dieses neue dritte Album aus? Also fällt es Ihnen leichter oder schwerer, neue Songs zu schreiben?
Es fällt mir schwerer, einfach aus zeitlichen Gründen. Ich bin ja eben Mutter und habe ein kleines Kind und habe seit 3 Monaten keine Kinderbetreuung. Das heißt, meine Zeit ist sehr, sehr limitiert. Und das heißt, da habe ich schon mal so ein Hindernis, was da ist. Und dann ist es auch so, dass natürlich, wir haben darüber gesprochen, die Gefühlswelt, die natürlich jetzt da ist, sie ist sehr durchwachsen. Und manchmal fällt es mir dann tatsächlich auch schwer, mich zu konzentrieren. Und gleichzeitig habe ich wieder ganz viele Assoziationsstränge, die dann so auftauchen. Also es ist so ein Wechselspiel. Ich habe ja für mich so einen kleinen Ort, wo ich hingehe und da dann mich wirklich auf die Musik einlasse und da fließt es dann ganz gut. Aber insgesamt ist es schon eine sehr anspruchsvolle Zeit, sage ich mal, von den Rahmenbedingungen her. Und auch natürlich von der Situation her. Und das wird sich aber auch darin spiegeln. Ich werde das natürlich auch aufnehmen in meine Texte, in meine Inhalte.
Wir wollen noch einen Song vom jüngsten Album, The Swan, von Ihnen hören. Der Song heißt White Noise. White Noise von Tokumbo, die heute Abend mein Gast ist. Dieser Song ist zu finden auf ihrem jüngsten Album The Swan. Und es geht darum, trotz der beunruhigenden Nachrichten aus aller Welt mutig und optimistisch zu bleiben. Sind Sie das?
Das bin ich generell, ja. Ich bin einfach ein optimistischer Mensch und möchte das auch sein. Und deswegen war es mir auch wichtig, den Fokus in dem Song auch auf die Hoffnung zu legen. Also das war natürlich ein ganz erschreckender Moment, als tatsächlich Donald Trump ins Weiße Haus einzog. Und viele haben sich gefragt, wie kann das sein? Und trotzdem ist einfach der Wunsch ganz stark da bei mir, dass wir gerade sowas nehmen als Warnzeichen und die Augen wirklich öffnen und die Sinne öffnen und nicht einfach alles hinnehmen, was um uns herum passiert. Und zu Menschen entwickeln, die Zivilcourage zeigen und die aufsprechen und aufschreien, wenn Dinge ungerecht sind und werden.
Dieses Album The Swan haben Sie unter anderem durch Crowdfunding finanziert. Was heißt das? Also wie haben Sie das Geld zusammenbekommen?
Crowdfunding ist also eine Möglichkeit der Vorfinanzierung eines Projekts, in diesem Fall des Albums, durch die Hörerschaft. Das heißt, als Künstler oder Künstlerin fordert man seine Fans auf und bittet sie, das Album im Grunde vorzubestellen. Und dadurch bekommt man dann eben die Möglichkeit der Finanzierung der ja, sehr großen Kosten, die mit einer Albumproduktion in Zusammenhang stehen. Mhm. Und es werden aber nicht nur das Album dann als Gegenleistung angeboten, sondern eben auch gestaffelt verschiedenste Goodies, sage ich mal. Also das kann ein Hauskonzert sein, das jemand kauft, oder in heutigen Zeiten dann ein digitales Hauskonzert oder ein Bundle von verschiedenen Artikeln. Also es kann die CD und Vinyl oder gleich ein ganzes Package mit verschiedenen tollen Sachen wie handgeschriebene Lyrics oder ich hatte ein handkalligrafiertes Lyricbuch. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und die Fans sind in der Regel einfach sehr unterstützend und freuen sich sehr drauf, eine neue Musik von ihrem Lieblingskünstler oder ihrer Lieblingskünstlerin zu bekommen und unterstützen das eben dann auch. Und das Ganze ist in einem zeitlich engen Rahmen und es geht das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, wenn die Summe, die anvisiert ist, nicht erreicht wird, dann fließt das Geld zurück an diejenigen, die mitgemacht haben. Und das heißt, es besteht für sie kein Risiko, aber es ist der aufregende Adrenalinfaktor dabei.
Das hört man ja immer öfter, dass Musik sich über Crowdfunding finanzieren, um eben unabhängig zu sein, um nicht auf eine große Plattenfirma angewiesen zu sein, die sie unter Vertrag nimmt. Warum ist das so? Warum ist Ihnen zum Beispiel diese Unabhängigkeit besonders wichtig? Welchen Einfluss nehmen sonst Plattenfirmen auf Ihre Musik und vielleicht auch auf so ein Statement, wie Sie das in dem Song White Noise getan haben?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Plattenfirma man da arbeitet. Aber es kann einfach durchaus sein, dass eine Plattenfirma dann die ersten Entwürfe hört und sagt, das gefällt uns nicht, wir brauchen doch mehr sowas, was in die Richtung geht. Also versucht, einen Einfluss zu nehmen auf die Musik, auf die musikalische Umsetzung oder auch auf das Team. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich gerne einfach mit den Leuten arbeiten möchte, mit denen ich arbeite. Und das geht über die musikalische Umsetzung hinaus. Da gehört auch dazu, wer meine Videos macht oder auch wer meine Promotion macht. Denn natürlich ist es nicht damit getan, das Album aufzunehmen und zu produzieren, sondern es muss ja dann auch noch verbreitet werden. Und dafür braucht man nochmal ein Team an Leuten, die das Album dann in den Printmedien vorstellen und dann an die Radiostationen bringen oder auch im Online-Bereich oder im Fernsehen. Mhm. Und aufgrund dessen, dass ich jetzt auch schon so lange in der Musikbranche tätig bin, habe ich natürlich auch tolle Kontakte gepflegt über die Jahre, wo ich weiß, okay, ich möchte gerne mit dieser und jener Person arbeiten. Und ich habe in der Vergangenheit, ich hatte ja schon ein Plattendeal mit Universal Music, hatten wir mit Tok Tok Tok. Und wir haben im Ausland ja auch sehr viel gespielt und auch sehr viele Platten verkauft. Und da hatten wir leider dann das Erlebnis, dass wir nicht mit demjenigen arbeiten durften, mit dem wir jahrelang sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und das hatte dann zur Folge, dass dieses Album dann nicht so vertreten wurde, wie wir uns das erhofft hatten. Und das sind die Beweggründe, warum Künstler sagen, ich möchte es lieber selber bestimmen können. Und die Infrastrukturen sind einfacher zu handeln heutzutage als Künstler. Und es kommt noch dazu, dass Plattenfirmen inzwischen dadurch, durch die Digitalisierung, weniger Einnahmen haben an physischen Tonträgern, also CDs und Vinyl, und dadurch auch weniger Vorschüsse zahlen können.
Ja.
Und da ist ein ganz großes Problem, denn wenn man nur einen geringen oder gar keinen Vorschuss bekommt, dann muss man als Künstler sowieso auch das Geld stemmen für die Produktion und bekommt aber dann einen sehr geringen Prozentsatz der Einnahmen. Und es wird sehr schwierig, dann im Grunde das Projekt zu finanzieren.
Sie haben das schon gesagt, also die Plattenverkäufe sind zurückgegangen, unter anderem ja auch deshalb, weil sich nicht nur die Musikindustrie verändert hat, sondern auch der Musikkonsum. Immer mehr Menschen hören Musik nicht mehr als von einem physischen Tonträger, von einer CD oder von vielleicht sogar einer Vinylschallplatte, sondern über einen Streamingdienst. Wie kann man über so eine Plattform wie Spotify als Künstler überhaupt verdienen?
Indem man viele Millionen Plays generiert. Also
es muss wirklich viel gespielt werden.
Man muss sehr viel gespielt werden. Dafür gibt es ja auch Playlisten und Spotify selbst hat kuratierte Playlisten, in die man sich bewerben kann mit Songs. Und dann gibt es privat kuratierte Playlisten, für die man sich auch bewerben kann. Aber Fakt ist, um das Äquivalent eines CD-Verkaufs zu haben, muss man 3000 Plays eines Songs haben.
Für eine CD?
Für eine CD. Das ist eine ganze Menge. Und das heißt, man kann natürlich auch eine Firma beauftragen, zu versuchen, in diese Playlisten zu bekommen. oder sich selbst damit auseinandersetzen. Aber deswegen ist es auch nochmal sehr wichtig für uns Künstlerinnen und Künstler, live spielen zu können, weil das die Möglichkeit ist, bei den Konzerten unsere physischen Tonträger, unsere CDs und Vinyls zu verkaufen. Denn da ist es so, dass das Publikum sehr gerne noch CDs und Vinyls kauft. Hm.
Umso wichtiger auch Ihre Initiative Artists for Airplay, dass die Radiostation mehr Musik von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern spielt. Eine Ihrer Mitstreiterinnen in dieser Initiative ist Miu. Auch sie ist bei Artists for Airplay dabei und von ihr hören wir jetzt Musik. Das ist So Much More. So Much More von Miu, eine von über 80 Künstlerinnen und Künstlern, die sich zur Initiative Artists for Airplay zusammengeschlossen haben. Ihr Appell an die Radiostation, spielt mehr Songs von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern, um ihnen in dieser auftrittsfreien Pandemiezeit zu helfen. Die Idee hatte die Singer-Songwriterin Tukumbo und die ist heute Abend mein Gast. Es sind bewegte und bewegende Zeiten, nicht nur die Pandemie, die für viele von vor allem Künstlerinnen und Künstler existenzbedrohend ist, beschäftigt uns. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA ist die Rassismusdebatte auch bei uns wieder neu entflammt. Ihr Vater ist Nigerianer, Sie werden als nicht weiß gelesen. Wie bewerten Sie die derzeitige Diskussion um Rassismus in Deutschland?
Ich freue mich, dass das Thema jetzt wieder im Gespräch ist. Das ist ein sehr, sehr trauriger Anlass, aber ich denke, es ist eine große Chance. Es gab vor knapp 3 Wochen den Blackout Tuesday. Das war ein Aufruf an die amerikanische Musikindustrie, an diesem einen Tag die Marketingmaschinerie anzuhalten. Und diese Aktion ist übergeschwappt in unterschiedlichste Industriezweige und auch über den Ozean hinweg hierher nach Deutschland. Und das hat ihr Ausdruck gefunden in einer schwarzen Kachel, die in den sozialen Medien auf Instagram gepostet wurde von vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und daraus ist eine Debatte auch entstanden, inwiefern kann jetzt dieser eine Tag etwas bewirken. Aber ich denke, es ist der Anstoß zu einer großen Debatte und wir müssen hier in Deutschland uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir nicht mit dem Finger auf die USA zeigen dürfen, sondern wir haben das hier vor der Tür auch. Wir haben auch institutionellen Rassismus. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen dunkler Hautfarbe in den Zügen angehalten werden von Polizei oder von Zollbeamten und als einzige im Gepäck, im Waggon dann kontrolliert werden auf den Personalausweis hin. Und solange das noch so ist und dann auch Menschen nicht eingreifen im Sinne von das in Frage stellen, haben wir ein Problem. Und das müssen wir dekonstruieren.
Sie haben mal gesagt, Diskriminierung gehört zu meinem Leben. Haben Sie sich damit abgefunden?
Ja, habe ich. Das ist eine Tatsache. Und ich finde es wichtig, darüber zu reden, aber es ist nun mal eine Tatsache. Das gehört zu meinem Leben dazu. Und das Wichtige ist jetzt, dass das auch anerkannt wird. Denn das Problem besteht auch darin, dass so eine Aussage nicht ernst genommen wird oder nicht wahrgenommen wird oder abgestritten wird. Und der erste Schritt wäre jetzt einmal anzunehmen, dass diese Erfahrungen einfach bestehen.
Dass nicht weiße Menschen in Deutschland sich immer wieder dafür rechtfertigen müssen oder sagen müssen, wo und wie sie denn wirklich nun diskriminiert werden.
Genau, das ist natürlich auch ein Punkt, dass dann aufgefordert wird, ja, es gibt auch mal Beispiele und da wird erwartet, dass wir eine Bildung auf uns nehmen und eine Aufklärung auf uns nehmen, die aber so eng eben mit der persönlichen Erfahrung verknüpft ist, dass es sehr schmerzhaft ist. Wir müssen dann diese Erlebnisse wieder von neuem durchleben und es wird immer wieder angetriggert und das ist eine Schwierigkeit dabei. Und trotzdem ist es so, dass wir uns dem ja stellen in der schwarzen Community, einfach auch viele Autorinnen und Journalistinnen, Journalisten da sind und auch Menschen in der Öffentlichkeit, die dann doch auch wieder erzählen, was ihnen zugestoßen ist oder die Erlebnisse schildern, die sie haben, einfach weil das der Weg ist, um einfach ja herauszustellen, dass das tatsächlich ein Problem ist, mit dem wir uns befassen müssen und wo wir an die Wurzel müssen. Und da geht es schon los, einfach in den Kindergärten. Was sind die Lieder, die gesungen werden? Was sind die Bücher, die gelesen werden? Wie ist es in der Schule? Wie wird Kolonialgeschichte gelehrt? Wird sie überhaupt gelehrt? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Denn da sind die Wurzeln auch der Sozialisierung, der rassistischen Sozialisierung, die wir einfach durchleben.
Nun ist es ja so, dass durch die Pandemie sich viele Menschen zurückziehen, sich abschotten, was ja immer schlecht ist für eine vielfältige Gesellschaft, die vom Austausch lebt. Auf der anderen Seite gibt es viel Solidarität in dieser Krisenzeit. Ihre Initiative Artists for Airplay ist ja auch ein gutes Beispiel für den Zusammenhalt und den Beistand unterschiedlicher Menschen. Ist Corona in Ihren Augen eine gesellschaftliche Chance oder eher eine Gefahr?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, es bietet eine Chance, gerade weil wir alle auf uns zurückgeworfen werden, kommen sehr viele Konfliktherde hoch. Und das ist eigentlich etwas Gutes, weil wir dann nicht mehr einfach so drüber hinwegbügeln können. Wir sind einfach damit konfrontiert und müssen uns mehr damit auseinandersetzen. Das heißt, ich sehe schon eine große Chance darin und ich hoffe, dass wir sie nutzen.
Also kann diesmal die Rassismusdebatte wirklich was bewegen?
Das denke ich schon. Also ich denke, manchmal ist es ja so, dass es einen Tropfen braucht, um das Fass auch zum Überlaufen zu bringen. Und was ich gesehen habe in den sozialen Medien, wie da auch die Arbeit geteilt wurde von Autorinnen und Autoren, die ihr Leben dem verschrieben haben, Bildungsarbeit zu leisten und Aufklärungsarbeit zu leisten, das habe ich in der Form vorher noch nicht gesehen. Und das ist eine ganz große Chance und ich sehe einfach ganz viele auch weiße Freunde, die ihrer Hilflosigkeit Ausdruck verleihen und die wirklich sagen, wow, das ist mir so nicht klar gewesen, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen. Und das gab es in der Form, finde ich, noch nicht.
Vielfalt ist wichtig in unserer Gesellschaft und umso wichtiger auch Ihre akute Hilfe, die Sie von den Radiostationen einfordern mit der Initiative Artists for Airplay, weil Sie ja eine vielfältige Musiklandschaft erhalten wollen. Ich hoffe wirklich, dass viele Radiokollegen diesem Appell nachkommen und mehr unabhängige Künstlerinnen und Künstler spielen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie durch diese konzertfreie Zeit kommen und natürlich auch für Ihr neues Album, das dann im kommenden Jahr erscheinen wird. Die Singer-Songwriterin Tukumo war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und für die Technik war Alex Kote verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.